So, ich darf euch sehr herzlich begrüßen, meine lieben Geschwister, zu unserer letzten Versammlung auf dieser Freizeit. Ich darf auch den Jens begrüßen, den habe ich gerade gesehen. Herzlich willkommen bei uns. Und ja, wir sind ja reich beschenkt worden dieses Jahr und gründlichst durchgeschrubbt im Wasserbad des Wortes und dürfen jetzt wieder nach Hause fahren und uns darauf freuen, all diese Dinge umzusetzen, die wir gehört haben. Also ich freue mich drauf. Mit so viel Zuspruch darf ich auch euch ans Herz legen oder uns allen, dass wir unseren Blick nach oben gewendet halten, da wo wir ihn hingerichtet bekommen haben hier die letzten Tage. Wir haben noch ein paar Geschwister zum Verabschieden. Und zwar fahren heute schon der Olaf Lekschas, ja, richtig ausgesprochen. Genau, die Familie Thoma fährt heute auch schon. Also alle nach der Versammlung, ihr könnt sie euch noch schnappen. Die Deborah, richtig, die fährt auch. Der Ruben und seine, du hast zwei Kinder dabei, gell? Genau, der Ruben und die beiden älteren Kinder fahren heute auch noch. Die sind ja extra nochmal gekommen, finde ich ja total cool. Genau, und der Mike und die Franziska Weikert mit den Kindern, die fahren heute auch schon. Also wer sich noch verabschieden möchte, der soll es am besten gleich nach der Versammlung machen. Ich wünsche euch einen gesegneten Nachhauseweg und dass ihr bestärkt und ermuntert in die kommenden Tage gehen dürft und noch länger natürlich. Genau, und ich möchte gern zu Beginn noch beten. Lieber Vater, in deinem Sohn Jesus Christus möchte ich dir von ganzem Herzen danken für die vergangenen Tage, die du geschenkt hast. In diesem Übermaß an Zuspruch und Ermunterung, den du in uns hineingewirkt hast durch die Verkündigung, aber auch durch die Gemeinschaft, Vater, durch den Glauben in einem jeden Einzelnen. Du wirkst es durch deinen Geist ganz wunderbar, dass wir auch allein durchs Dasein ein Zuspruch sein können, durchs gemeinsame Ringen um die Erkenntnis deines Wortes, Vater, um das gemeinsame Ringen darum, was dir wohlgefällig ist. Und ich darf dich darum bitten, dass du uns jetzt auch in die kommenden Tage und Wochen hineinträgst, dass wir den Blick nach oben gewendet behalten dürfen und wandeln dürfen zu deiner Ehre, zu deinem Wohlgefallen, damit wir brauchbare Werkzeuge sein dürfen in deiner Hand. Ich darf jetzt auch nochmal diese Stunde hinlegen, Vater, dass du noch einmal zur Ruhe kommen lässt von allen Dingen des Tages, dass wir aufnahmefähig sein dürfen, prüfen können und Vater, dass dein Geist in uns hineindringen darf, bis in die allerletzten Ritzen unserer Herzen und alles hinausschmeißt, Vater, was zu dir nicht passt. Du weißt, dass wir es nicht können, wir kommen da nicht ran, aber du bist mächtig dazu, uns komplett und vollständig in das Bild deines Sohnes umzugestalten und du wirst es auch tun. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich danke dir für diesen Tag heute, ich danke dir auch, dass du Bewahrung geschenkt hast beim Fußballspielen, dass wir hier alle gesund sitzen dürfen und uns auch gesund nach Hause entlassen können und ich darf dir auch den Johannes anbefehlen, dass du ihm eine große Freude ins Herz legst und viel Freimut, dass er reden darf zu deiner Ehre. Amen. Amen. Wir singen noch ein Lied gemeinsam und dann hören wir auf das Thema Jahwe hat alles nach seiner Absicht gemacht. Also nicht so, wie es auf dem Zettel steht, sondern aus Su wird nach. Das ist das Thema heute und davor singen wir noch das Lied 396, 1 bis 4, 396.
Meine lieben Geschwister in Christus, ich bin ganz glücklich und freue mich, dass wir heute Abend einen Abschluss dieser Bibeltage nochmal unter seinem Wort zusammen sein können. Das Thema ist genannt, Jahwe hat alles. Hat alles nach seiner Absicht gemacht. Vor nicht langer Zeit, da war ich in Berlin, mit dem gleichen Thema beschäftigt. Wenn ich nicht irre, hast du, lieber Olaf, mich eingeleitet. Ich weiß nicht mehr genau. Ist auch egal. Jedenfalls, nach dem Wortdienst kam ein akademisch gebildeter Mann zu mir und sagte, viel zu kompliziert. Du musst doch wissen, wem du vor dir hast. Ja, was habe ich ihm geantwortet? Wen ich vor mir habe als Versammlung. Ich kann dir das sagen, wenn ich nach Berlin fahre, dann fahre ich nicht dorthin, um Geschichten zu erzählen und nicht Leuten zu predigen, die schon 40 Jahre im Sandkasten spielen. Man kann diesen Text oder diese Überschrift noch etwas erläuternd lesen. Jahwe hat das All zu seiner Absicht, zu seinem Vorsatz, zu seinem Plan gemacht. Das eine nach, das ist also die Vergangenheit. Dass nichts ohne einen Bauplan, ein klares Konzept, eine zielbestimmte Konstruktion entworfen und geschaffen wurde, ist doch klar. Sondern alles, was geworden ist, dahinter steht ungeheure Intelligenz. Und das andere ist auch wahr, dass Gott alles, was da entstanden ist, nach seinem Willen, Vorsatz auch eine umfassende und herrliche Vollendung erfährt. Ich frage, gibt es da etwas einzuwenden? Dieses Textwort hat mich immer sehr beschäftigt, bis zum heutigen Tag nicht losgelassen. Was ist das für eine Aussage? Wir haben schon gesagt, wir überlesen so viele kostbare Texte und haben gar keine Zeit, auch keine Konzentration. Wir sind ja so verwirrt und durcheinander, mal das Wort zu hinterfragen, was meint das eigentlich? Es gibt ja nur einen, der alles veranlasst, der auch alles überwacht, der auch alles steuert und demzufolge auch alles verantwortet. Nicht Zufälle oder Umstände, noch Verhältnisse bestimmen den Ablauf deines und meines Lebens und den Gang der gesamten Weltallgeschichte, sondern einzig und allein Jahwe. Wir könnten eigentlich Amen sagen, nach Hause gehen, es reicht. Wenn das einmal in unser Bewusstsein hineinkommt, was das bedeutet, und vom Bewusstsein dann auch ins Unterbewusstsein, dass ich bei Tag und Nacht und dort, wo mir der Verstand geraubt wird und ich nicht mehr klar alles koordinieren kann, das übrig bleibt, mag mit mir passieren, was will. Jahwe hat alles, alles, wirklich alles. Kann der liebe Bubi, heißt er? Kann er nicht ein paar Sitze wieder hinten? Sonst guckt alles nach vorn. Ich merke doch, wir sind so leicht ablenkbar und sofort ist die Konzentration weg. Ist eine Hilfe, ist ja nicht weiter schlimm. Nicht Zufälle. deines und meines Lebens und der Gang der Weltallgeschichte, sondern Yahweh, der einzig eine, der Unveränderliche in Raum und Zeit, der ewig Seiende, der in sich selbst Existierende, der überall und in allem dabei Seiende. Das ist er. Von dem reden wir. Und dieser zeugte aus sich selbst heraus den Sohn seiner Liebe als wesenhaften Ausdruck seines göttlichen Seins. Für den Heiligen Geist steht dieser Name nicht. Dieser gewaltige Gottesname steht für den Allerhöchsten und auch für seinen Sohn. Und dieser bleibt auch Sohn, bis er das verklärte All dem Vater wieder unterstellt. Wir sollten, das ist mal ein Wunsch, wir sollten schon beim Bibellesen des Alten Testamentes, der ja in unserer Bibel hochgedruckt ist, Herr, groß geschrieben, mit Yahweh austauschen. Ich verwende ja in der Mehrzahl den Elberfelder Bibeltext nach 1905. Später wurde aus diesem Namen Yahweh, Jehova, und bei der Revidierung verschwand dieser Name ganz und völlig. Und er wurde verfälscht wiedergegeben mit Herr. Herr gibt's wie Sand am Meer. Und Herr ist kein Name, sondern ein Titel. Was muss eigentlich unser Vater alles ertragen von der frommen Welt? Sogar die Schändung seines Namens. Ist gar nicht so einfach. Wir haben uns dazu angewöhnt. Beim Textlesen, tägliche Bibellese, das Wort immer auszutauschen mit Yahweh. Und es fällt schwer, weil die Macht der Tradition so tiefe Furchen in unserem Gehirn gegraben hat, dass wir da gar nicht drauf kommen. Dass wir hier etwas machen, was eigentlich nicht vom Heiligen Geist ist. Ja, also Yahweh hat dem All oder das, was im All existiert und seinen Lauf hat, eine Bestimmung und ein Ziel gegeben. Weshalb? Weil nichts aus sich selbst heraus geworden ist, sondern nach seiner Absicht und seinem Entschluss ein Dasein und eine Berechtigung bekommen hat. Wie haben mich diese Gedanken, sage ich euch ganz offen, in den Wochen meiner körperlichen Ohnmacht begleitet, gestärkt und getragen. Wenn also das Bewusstsein durch Schmerzsymptome und Anfälle ausgeschaltet wird, dann gibt's nur einen Schrei. Dem aber, man kann ja nicht mehr beten, weil keine Kraft da ist. Nur ein paar Wortfetzen. Yahweh, du bist der einzig eine nach deiner Absicht. Ja, also, wir sind ja mit dem Zeugnis seines Wortes vertraut und kennen die Gedanken und Aussprüche unseres Gottes und Vaters. Es kann unter keinen Umständen angehen, dass irgendetwas, auch das kleinste Geschehen im Weltall existiert, abläuft und sich darstellt ohne die Absicht und den Willensentschluss Gottes. Wir reden zwar, aber in der Tat, wenn es ganz eng wird bei uns, wann erinnern wir uns dann? Und wann ist ein solcher Text, wo stammt er überhaupt her?
Sprüche 16,4.
Super. Sprüche 16,4. Und wer hat denn die Sprüche geschrieben? Das hatten wir ja behandelt. Der Salomo. Und der Salomo hat in seinem Gebet nicht darum gebeten, dass unser Leben gelingt, wie heute die fromme Gesellschaft. Nein, darum hat er nicht gebetet. Er wollte Einblick haben in die Gedanken Gottes. Und dazu benötigt man Weisheit. Und deshalb, wenn es sein kann, gib mir Weisheit. Absicht Gottes, Salomo, keinerlei Abläufe, keinerlei Ding kann unabhängig von ihm existieren, bestehen oder einen Lauf haben. Wenn wir zum Beispiel in Römer 11, 36 lesen, das All ist aus Gott, dann müssen wir wissen, ehe das All aus Gott erschaffen wurde, schob sich der Sohn dazwischen, und zwar die Zeugung seines Sohnes. Und erst durch und mit seinem Sohn wurde das All in die Existenz gestellt. Denn alles ist aus und durch den Sohn geworden. Müssen wir also mitsehen. Und jetzt weiß ich nicht genau, aber ich habe lange überlegt, machen wir es oder machen wir es nicht. Damit ihr den Text besser versteht, darf ich bitten, mal auf die Taste zu drücken. Da ist es. Römer 11, 36. Der Entwurf, der Bauplan, der Vorsatz Gottes. Alles ist aus ihm durch den Sohn geworden und läuft dann verklärt und verherrlicht zu ihm, dem Vater, hinein. Das ist der ganze Lauf. Na, lass doch. Oh, reicht, reicht. Ist egal. Wir arbeiten halt auch mit viel Licht, wenn der Leser ist auch Licht. Ja, also Gott war alles am Anfang in sich selbst. Und in dieser Einsamkeit wäre er fast verglüht, weil die Liebe nicht allein sein kann. Die kann nicht allein bleiben. Die muss sich vervielfältigen. Und als erstes zeugte er aus dieser überschäumenden Liebe heraus seinen Sohn. Er ist gezeugt, nicht geschaffen. Und mit seinem Sohn, der Erste, der Abglanz, das Ebenbild, das Strahlbild, der Erstgezeugte vor aller Schöpfung. Riesengroßer Unterschied. Und deshalb ist Schöpfung so wunderbar. Sie ist, man könnte die Blumen ja streicheln, aber morgen ist zu Ende. Die werden schon heute Abend aus dem Wasser rausgenommen und dann vergehen sie. Wie auch unser Leben. Zeugung bleibt. Und durch den Christus wurde dann der Raum, die Materie, die Zeit, die Schöpfung in die Vergänglichkeit hineingestellt. Das müssen wir wissen, liebe Geschwister. Wir denken, wenn wir uns nach Freude sehnen, die Seele beglückt werden will, ist alles nur für kurze Zeit. Alles, was in dieser Schöpfung abläuft und so glanzvoll und schön es sein mag, ist vergänglich. In die Schöpfung hineingestellt. So, und am Ende dieser Schöpfung dann, wissen wir das über Israel, brauche ich hier nicht, steht das Haupt an der untersten Stelle, der Christus. Und mit dem Tod und der Auferstehung des Jesu beginnt nun Gott die Vergänglichkeit seiner Schöpfung in die Unvergänglichkeit, in das Gotteswesen wieder hineinzustellen. Und er macht das nicht mit allen zu gleicher Zeit. Das ist ein Grundsatz. Deshalb steht auch dort, wenn in Adam alles in die Vergänglichkeit, in den Tod, in den Abgrund steht, so wird in Christo einmal alles nicht auferstehen, sondern lebendig gemacht. Ein riesengroßer Unterschied. Und dann kommt ein wunderbares Wort. Ich wünsche es, wir malen es auch gelb oder rot aus. Ein jeder von dieser Gesamtschöpfung in seiner Reihenfolge. Der erste ist Christus, dann noch die Christus und dann nicht das Ende, sondern die Vollendung. Und da wird das alles aufgezählt. Stufenweise, die Fürsten, die über die Gewalten, die Obrigkeit, die Herrschaften, alles. Und der letzte, der dran kommt, das ist der Tod. Und da wird nicht vernichtet, wie so viel geschrieben steht in den Übersetzungen, sondern der wird verschlungen. So, es geht also stufenweise hinaus und die erste Stufe oder die erste Gruppe, die davon eigentlich betroffen ist, das ist eben der Leib Christi, die Gemeinde. Eine Auswahl und Erstlinge sind es. Wir sind nicht das Ganze, sondern nur ein Teil. Begreifen wir doch. Warum sind die Frommen so egoistisch und wollen nur sich selber oben ankommen lassen? Wir sind nur Erstling auf dem Weg hin zur Erneuerung Israels, den Nationen, die Schöpfung und die ganze unsichtbare Welt. Auf diesen Hintergrund haben wir, seht ihr, rot gemalt, man kann es schlecht sehen, das Gericht der Äonen, den Feuersee, der ist innerhalb der Schöpfung. Von wegen, dass da irgendwie ein Riesenbehälter irgendwo im Weltall eine Existenz bekommen soll und hat. Und das noch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was ist das für ein entsetzliches Vaterbild? Alles drin läuft ab. Nur der Hintergrund, eine große Gerichtsstätte. Sie besteht von der Länge her in die Äonen der Äonen. Mindestens zwei. Bis alle Zeit und die Äonen in dem Christus eine Vollendung haben, einen Abschluss. Und dann ist dieser Behälter auch leer. Vollständig leer. So, Bild weg, anders. Seid bitte nicht erschrocken jetzt. Das ist die Skizze, das unbiblische Glaubensbekenntnis der Christenheit. So, dann sagt man, gut, ist alles okay. Das All kommt aus Gott. Das ist alles so gleich geblieben. Ne? So, wird alles im Glaubensbekenntnis so eins. Beim Kreuz und nach dem Kreuz, wenn es zum Glauben geht, kommt die große Scheidung. So, die einen gehen in die Höhe und die anderen wandern in den Feuersee. So, Gemeinde und, also die, die heute glauben und das Heil in Christus in Anspruch nehmen, die laufen in ihm hinein und das andere wandert hierüber. Gottlose, ungläubige Menschen, Engel, das wird also ins Gericht, in die Verdammnis hineingeschickt, hinein in den Feuersee. Und der Feuersee hat seine Existenz von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eine Hölle, ein Behälter sinnloser und wütender Zornesflut Gottes. Und deshalb sollte man eigentlich den Mund halten, wenn man dann sagt, das All ist aus Gott, durch ihn und läuft zu ihm wieder hinein. Nein, es läuft gar nicht alles in ihm hinein. Nur wir als Fromme. Die laufen hinein, die anderen bleiben für immer draußen. Nun hatte ich noch ein Bild, aber das Bild wird nicht. Da habe ich mir, das ist immer in meiner Tasche mit drin, schleppe ich schon Jahrzehnte lang diesen Plan. Und zwar ist das der Heilsplan von Erich Sauer. Erich Sauer bekannt? Das ist der Bibelschullehrer in Wiedernest. Dort werden die zukünftigen Brüder ausgebildet. So, und nun seht ihr mal diesen Heilsplan an. Hier, es dreht sich eigentlich alles um uns, um die Erde und noch über Himmel, das also eine Art Platz ist. Aber alles andere, die Sternen, die Galaxien, das ist alles außerhalb. Und was ist noch außerhalb, seht ihr das? Der Feuersee. Das ganz außerhalb. Das ist ganz übel, kannst du wegschalten. Noch einmal, der Feuersee ist außerhalb. Nicht innen drin. Wie kann denn so eine gewaltige Räumlichkeit, Feuersee, viel größer eigentlich als der Himmel, weil 100.000 Mal mehr drin ist an Bevölkerung. Wie kann der irgendwo existieren im weiten Weltall? Und wer unterhält die Feuerglut? Wer unterhält, welche Energie muss da geleistet werden? Für nichts und gar nichts. Und das soll unserem Gott zuträglich sein. Also liebe Geschwister, da muss man, wie der Markus sagte, da muss man einen großen Glauben haben. Aber das ist zugleich auch eine Verzerrung des wahren, uns geopferten Gottesbildes. Das war etwas, was mir noch heute Nacht eingefallen ist. So, gut. Jetzt frage ich, das All aus Gott durch ihn zu ihm hinein, kann dieser unumstößliche Grundsatz, diese unerschütterliche Wahrheit uns auch in den Anfechtungen, den oft unerklärlichen Fragen unseres Lebens und den sinnlosen Abläufen der geplagten Schöpfung den Frieden Gottes geben? Da werden wir hinterfragt, ob wir nicht nur ein paar gescheite Gedanken haben über den Ablauf der Äonen, sondern wir wissen genau, dass alles nach dem Bauplan, ja, nach den Gedanken und der Absicht Gottes geworden ist. Wie helfen wir uns denn, wir uns und auch den anderen, in den Widersprüchen zurecht, den Verletzungen, den grauenhaften Ereignissen der Geschichte. Sagt einmal, wie kommen wir durch? Erdbeben, Stürme, chaotische Entwicklung. Wenn wir um diesen einen Allmächtigen, den allliebenden Gott und Vater wissen, die Zeugnisse seines Wortes sind eigentlich eindeutig. Nur sind wir so sehr, verbildet, umgedreht durch eine falsche Tradition. Und was hat Albert Einstein gesagt? Eher kann man ein Atom zertrümmern, als eine vorgefertigte Meinung. Ich habe über 60 Jahre mit der Tradition zu tun gehabt. Und ihr auch. Und wir sind noch gar nicht fertig. Manchmal wissen wir gar nicht, von wo wir aus gesteuert werden. Was sind eigentlich Quellen, die uns so manchmal so ruhelos werden lassen? Die Zeugnisse seines Wortes sind so klar, so unmissverständlich. Aber eine Konsequenz und eine logische Schlussfolgerung erfolgt selten. Wenn wir den Text aus Offenbarung 4,11 lesen, konzentriert lesen, da finden wir die Worte: Du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu nehmen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge. Übersetzung von Luther. Das finde ich gar nicht so schlecht. Dinge steht nicht im Text, müssen wir wissen. Aber das zu verdienen. Wenn wir sagen das All, dann denken wir an die großen Weiten, so die Galaxien, All. Wenn wir aber von Dingen reden, dann trifft es auch uns in dem Ablauf des Tages, die kleinen Dinge. Wo uns der Groll hochkommen kann, wenn uns Männern das nicht gelingt, was wir gerade in der Hand haben, und den Frauen ja dreimal die Wäsche von der Leine fällt. Ja. Da kriegen wir Probleme auf einmal. Denn du hast alle Dinge, das Sichtbare, das Unsichtbare und was darin abläuft, erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind erschaffen worden. Liebe Schwester, immer wieder einmal, was machen wir eigentlich aus Zeugnissen der Schrift? Und wie wenig, sie sind ja energiegeladen, wie wenig wechseln wir diese Gottesenergie in unseren Denkstrukturen ein? Müssen wir den Vers auslegen? Nein, das ist nicht nötig. Wer das nicht glauben und annehmen kann, dass alles wegen seines Willens geworden ist, der soll es doch wenigstens ohne Kommentar und seiner geistlosen Bewertung stehen lassen. Wie kommen wir nur auf den Gedanken, frage ich mich manchmal, wie kommen wir auf den Gedanken, dass die Finsternismächte unserem Gottes gesamte Rettungsprogramm verderben können? Entweder weiß man nicht davon, dass tatsächlich das so geplant war, oder man denkt nicht drüber nach. Oder ist das etwa kein Sieg? Ein Sieg der Finsternis, der über das Licht, kein Triumph des Bösen über Gott. Wenn ein Behälter als Feuersee beschrieben, der mit 90% der Geschöpfe Gottes gefüllt ist, für immer auf der Gegenseite als verlorene Existenz bleiben wird. Was ist das eigentlich? Was ist das? Ja. Wir können sagen, es ist die Ohnmachtserklärung. War etwa unserem Gott dieser Zustand, diese unheilvolle Entwicklung, dieser abgrundtiefe und nicht zu fassende Zustand, dass die überaus große Mehrzahl der Geschöpfe als Rebellen und Feinde auf der Gegenseite stehen wird, schon vor dem Bau der Schöpfung bekannt? Was denkt ihr? Schön, dass es so viel Zustimmung gibt. Solche Fragen kann man ja nur in einer solchen Versammlung stellen. Woanders würde man runtergeholt. Da wäre ich schon zu Ende mit meiner Predigt. Ja, selbstverständlich war das ihm bekannt. Wusste er denn nicht, wohin die Schöpfung taumelt? Oder wurde die Stätte des Feuersees, noch eine kritische Frage, wurde die Stätte des Feuersees erst im Nachhinein projektiert, als die Sündenlawine alles unter sich begrub? Wir müssen das mal durchdenken. Er schuf mit der Schöpfung auch diese Gerichtsstätte und wusste, dass die Mehrzahl seiner Geschöpfe dort landet. Lohnt sich da eine Schöpfung zu bauen? Mit einem solchen Resultat. Ich sage einmal, baut denn ein Konstrukteur eine Maschine, wo er alle Details, die Bewegungen und alles, was da läuft, zum Schluss ihm um die Ohren fliegt und alles in tausend Fetzen geht? Macht doch keiner. Nur unserem Gott wird alles zugedichtet. Ich möchte diesen Gedanken noch einmal zusammenfassen. Wenn es dem Teufel mitsamt seinen Finsternismächten gelingen würde, seinen Anhang für alle Ewigkeit bei sich zu halten, kein Triumph, kein Sieg über den Allerhöchsten ist, dann brauchen wir auch nie mehr von dem Sieg Christi auf Golgatha am Kreuz zu reden. Dann halten wir bitte unseren Mund. Dann war das alles ein schäbiger Versuch eines Hochstaplers, der etwas bauen wollte, aber nicht das Vermögen dazu hatte, hinauszuführen, was seiner Absicht entsprach. Für unseren großen Schöpfergott und Vater im Himmel können solche Unterstellungen nicht zutreffen. Eigentlich müsste sich ja Gott dann vor seiner gesamten Schöpfung schämen, wenn die Frucht und das Ergebnis von der Erlösung am Kreuz durch seinen Sohn nur einen sehr kleinen Bruchteil betreffen würde. Obwohl ja das Konzept der Rettung und Erlösung für das ganze All festgeschrieben war. Bevor es eine Existenz bekam, bevor ich baue, weiß ich, wohin die Schöpfung läuft. Sonst kann ich doch die Finger davon lassen. Das ist logisches Denken, folgerichtiges Denken von den Schriftaussagen. Ich frage immer mal, ist das so? Ist das so? Sind uns die Gedanken Gottes, seine Beweggründe ins Herz geschrieben? Oder wollen wir wirklich nur wie Säuglinge und Kleinkinder die Bedürfnisse unserer Seele gestillt bekommen? Was ist es eigentlich? Was ist es? Ich hatte euch vorhin gesagt, eine Gemeinde, viel zu schwer, zu kompliziert, was ich für Leute vor mir habe. Und dabei hat die Gemeinde schon vor 2 Jahren das 100-jährige Bestehen gefeiert. Gott hat das All entsprechend seinem Willen, nach seinem Willen, nach seiner Absicht ins Dasein gerufen, im Wissen, dass die Schöpfung von ihm wegläuft. Aber nicht einem einzigen Atom ist gestattet worden, unabhängig von ihm zu existieren und selbstständig ein Dasein zu führen. Atome, auch bei uns laufen ja viele Moleküle und Atome ab. Und wenn ein Atom sich verselbstständigt, dann wird es Krebs. Ja. Einen Feuersee mit einer ewigen Existenz zu konstatuieren, indem er nicht mehr hineinsprechen kann und will, das ist die Ohnmachtserklärung eines gescheiterten Gottes. Mal mitbekommen, was da geredet wird und gedacht wird? Ich stelle nur fest, wir klagen gar nicht an, überhaupt nicht. Wir stellen nur fest, wie tief oft Verirrungen von der Schrift weitergegeben werden. Und wenn sie dann 100 Jahre und 1000 Jahre praktiziert und durchdacht sind, dann ist kaum noch Abstand davon zu gewinnen. Nein, liebe Geschwister, vorn und hinten steht er, oben und unten auch. Es kann kein Gedanke, kein einziges Staub kommen, noch die kleinste Daseinform. Also keinerlei Gedanke, kein Staub kommen, nichts, keinerlei Leben außerhalb der Allgegenwart Gottes bestehen, existieren und auch nicht gedacht werden. Das kann alles nur hier oben ablaufen, aber wenn wir wirklich mal drin sitzen und die Lebensexistenz davon fließt, total, man sieht sie wirklich auflösen. Woran werden wir dann erinnert? Ich rede nicht als Jüngling und als Anfänger. Ich habe gelernt, in großen Einengungen, auch körperlich, das zu bewahren, was sein Wort sagt. Die gesamte Schöpfungsgeschichte mit all seinen Erschütterungen und gefährlichen Gerichtstiefen ist umgeben und eingehüllt. Eingehüllt von dem Plan, dem Vorsatz, der Absicht und der Kraft der ewigen Gottesliebe. Nicht eine einzige Zelle, noch einmal. Kommen wir zur Ruhe und in Frieden mit Gott. Einschließlich der Bösartigen kann ohne sein Ja existieren. Wie durchdringend und überwältigend und klar sind die Zeugnisse der Schrift. Verschlungen, verschlungen, nicht vernichtet. Und Moses starb, wisst ihr doch alle, Kinder in der Sonntagsschule, das ist eine super Geschichte. Er wurde zum Pharao gerufen und die Priester, die hatten ihre Zauberstäbe und warfen sie, knallten sie in den Raum. So. Und Mose warf auch den Stab hin. Und dieser Stab, der wurde? Auch zur Schlange. Ja, auch zur Schlange. Ja, und was passierte dann? Wer kann von den Kindern? Sagen wir? Aufgefressen. Super. Die Schlange Mose. Aufgefressen? Nein, sie verschlang. Sie verschlang alle anderen Schlangen in sich hinein. Diese eine Schlange assimilierte alle bösen Schlangen des Feindes. Und was macht Mose? Mose packt sie am Schwanz und da wurde sie wieder zum Gottesstab. Das ist Golgatha. Verstehen wir? Da hat der Vater alles Böse auf sich genommen und verschlungen. Verschlungen. Verschlungen ist der Tod. Ich frage mal, wohin denn? Schön. Ja, hinein, nicht in die Vernichtungslager des Feuersees. Da muss auch immer bleiben. Immer bleiben. Nie einer. Und was? Wer wagt, diesen Behälter eine Tür zu öffnen? Ne? Was hat einer mal laut geschrien? Die Hölle hat nur einen Eingang. So, und da hat er gar nicht gelesen, dass die Hanna schreibt, er macht. Nein, er macht tot und lebendig. Er führt in die Hölle und auch wieder heraus. Er ist der Ausgang, der einzige Ausgang hin zum Leben. Ja, also, hinein in Sieg. Ich frage, ist das Verheißung oder ist das Dichtung? Liebe Geschwister, wie oft leben wir oder wie leben wir im Alltag? Von diesem Triumph, der Vater und das Böse, was also vor mir abläuft und manchmal auch, wenn wir nicht aufpassen, stückweise in uns hineinkommt. Ja, fürwahr, es geht in Jesaja 25 wahrlich nicht um ein paar fromme und glückselige Pietisten, sondern um alle Nationen der Erde, um die Tränen von einem jeden Angesicht zu wischen. Auf jenem Hügel, da bringe ich sie alle zusammen, die ganzen Völker. Und dann werde ich ihnen erklären, warum sie so sinnlos vernichtet, vergast, aufgerieben wurden und ihr Leben beendeten. Und dann steht da, und dann werde ich mir Zeit nehmen von einem jeden, nicht von uns. Wir kommen hier überhaupt nicht vor hier. Wir haben es nur mit uns zu tun. Wenn wir drüben sind, dann ist der Vater bereit, uns alle Tränen abzudrücken. Selbstverständlich macht der Christus uns. Aber hier steht nichts von uns, sondern von den Nationen, die so geplagt. Schaut doch mal, man kann überhaupt nicht reinschauen, was da an Gerichtsdinge in den vergangenen Jahrhunderten und in der Gegenwart abläuft. Südafrika, liebe Leute, was da zu Hunderttausenden, zu Millionen umgebracht und geschlachtet wurden. fragen natürlich die Leute, wo ist denn dieser Gott? Paulus stellt auf diese Aussage hin die Frage, wo sind, o Tod, deine Stacheln, die einen pieksen können, dein Schrecken, wo ist, o Hölle, nun dein Sieg? Ja, warum wird darüber nicht nachgedacht? Und warum wird so wenig darüber gepredigt? Dass am Ende der Äonen niemand, kein einziges Geschöpf, es geben wird, das sich dort aufhält. Alles entleert. Denn die ganze Schöpfung wird, das hatten wir gleich am Anfang, ich hatte es als Frage gestellt, einmal zum Bekenntnis kommen, nur du allein. Du bist der Alleinzige. Und damit ist der Anfang gemacht über das Evangelium, dass sie die Todesstätte des Feuersees verlassen. Denn keiner, der zu diesem Bekenntnis kommt, wird noch drin zu finden sein. Wir lesen in Samuel, Kapitel 14, 2. Samuel, aber Gott nimmt nicht das Leben weg, sondern seine Absicht, das sehen wir es ja, die Absicht Gottes. Was ist seine Absicht? Und sein Plan ist darauf gerichtet, dass der Verstoßene nicht immer und ewig von ihm wegverstoßen bleibt. Ist das seine Absicht? Dankeschön, seine Absicht. Entleert sind die Kammern des Todes, weil in Wahrheit niemand mehr in diesem verzweifelten, in diesem hoffnungslosen Zustand bleiben will. Und aus tiefstem und letzten Herzensgrund das Bekenntnis gesprochen wird, nur du allein, Jesus Christus sollst ganz allein Herr und Kyrie sein. Und wenn einer mit dem Munde dieses Bekenntnis abgibt und mit dem Herzen glaubt, dann ist er errettet. Und jedes Geschöpf, warum machen wir Ausnahmen? Wir machen sie nicht. Aber liebe Geschwister, meine Verkündigung ist oft ausgerichtet in der Auseinandersetzung. Und ich stehe seit über 55 Jahren der Verkündigung. 90% meiner Verkündigung ist ausgerichtet auf den Widerstand, den Kampf, die Auseinandersetzung. Die mögen manche nicht in meiner Verkündigung, aber ich bin zu geprägt worden. Wenn das nicht, dann muss man eben weit weghören. Aber es tut einen, uns allen tut es leid. Warum man hier eigentlich nicht dem Wort Gottes glaubt. Jedes Geschöpf werde ich in den Himmel hinein prügeln. Steht gar nicht da. Jedes Geschöpf, das in den Himmel und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hört ich sagen dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamme die Segnung, die Ehre und die Herrlichkeit und die Autorität in die Äonen der Äonen, solange es ist. Kann das sein, dass unser Gott auf ein solch von innen aus dem Herzen heraus erfolgtes Bekenntnis und das von allen Geschöpfen erbracht, keine andere Reaktion zeigt, als diese Schar danach wieder für ewig in den Feuersee zurückzuschicken? Mal nachgedacht, was ihr mit euren Kindern, mit unseren Kindern macht? Die beugend knien vor uns stehen. Jahwe hat alles zu seiner Absicht gemacht. Auch, jetzt habe ich gewechselt, nicht nach, sondern zu seiner Absicht. Das ist Prophetie. Prophetie, alles was gemacht ist, hat eine Absicht, zu seiner Absicht gemacht. Auch die äonenlangen Gerichtsstätte des Feuersees, wie heißt es in unserem Text, Jahwe hat zu seiner Absicht alles gemacht. Und auch, gleich weiter, den Gesetzlosen für den Tag des Unglücks des Gerichts. Ach, da ist alles mit dabei. Auch das Widerspenstige, das heute nicht will und sich vor Wut auf die Zähne, auf die Zunge beißt. Was heißt das? Dass die gesamte Eigenwilligkeit des Geschöpfes, auch ohne ihn leben zu wollen, ins Gericht führt. Und dass das Verderben und das Unglück nur die Folgen seiner Gesinnung offenbart. Und unser Gott weiß nicht nur, wie der Kosmos gerettet werden kann, sondern wie auch alles aus der Verlorenheit, aus der Dunkelheit, aus der Finsternis ins Licht und in das Leben hineingeführt wird. Das wirft ein so klares Licht auf die Unheilsgeschichte. Unheilsgeschichte, wir reden immer von Heilsgeschichte, das meiste ist doch besetzt von Unheilsgeschichte, von Gericht und Verderben. Wo zeigt sich denn Heilsgeschichte? Ganz, ganz wenig. Heilsgeschichte, hat mir gesagt, ist ein Einschnitt, den legt Gott fest, im Ablauf der Zeitgeschichte. Aktionen Kairos, eine solche Woche ist ein Kairos, das ist ein Einschnitt. Da läuft konzentriert Botschaft ab. Ja. Wer veranlasst denn die Unheilsgeschichte? Wer schreibt sie und wer verantwortet sie? Das Grauen und das Elend. Es ist ein Trauerspiel unter den Gläubigen, dass sie es ausnahmslos nur mit sich selbst, dem eigenen Seelenheil und ihrem seligen Zustand im Himmel zu tun haben wollen. Dass es neben ihnen noch tausendfältige Schöpfungen, Wesen und Welten gibt, die auch von Gott erschaffen wurden und auf Erlösung warten. Römer 8, 19, die ganze Schöpfung, da bestehen doch nicht nur wir Schöpfung, sondern die Menschen, sondern Tiere, Pflanzen, alles, summarum, alles zusammen. Wird ja in Zeugnissen aufgezeigt, das interessiert doch keinen. Interessiert doch keinen, dass die Schöpfung schreit, herauszukommen. Im Gegenteil, sie werden bitterböse, wenn man ihnen einen Blick in die allumfassenden Liebesgedanken Gottes tun lassen will. Man könnte doch damit, muss ich mal drüber nachdenken. Das ist wie, das ist, als würde man, ich weiß nicht, wie eine Sprengladung. Man braucht nur mal ganz kurz, sofort geht da eine Ladung hoch. Im großen Teil sind die Verkündiger an diesem Missstand schuld. Einmal glauben sie selber nicht, was sie predigen, und zum anderen schweigen und verstummen die Brüder, in denen es geoffenbart worden ist. Wir sind da so negativ von der Tradition besetzt und geprägt und werden von ihr gesteuert, dass es gleich zwei reiche Verständnisse von Martin Luther, zwei große Mächte gibt, die in dieser Welt um Einfluss und Herrschaft kämpfen und versuchen natürlich, so viel wie möglich Leute und Geschöpfe auf ihre Seite zu bringen. Und so predigt man. Gott hat in Christo durch das Kreuz ein großes Rettungswerk geschaffen für die verlorene Welt. Er lässt nun das große Angebot der Erlösung weltweit verkündigen und so hört man es. Und jeder, der es annehmen will, wird gerettet und der andere bleibt in Ewigkeit dort, wo er wegen seiner Entscheidung, Fehlentscheidung, hingehört, nämlich in Ewigkeit verdammt. Ich brauche euch nicht zu fragen, dass ihr euch dagegen stemmt. Eine ganze Menge ist dagegen einzuwenden. Eigentlich müssten wir ja wegen eines solchen Satzes und solcher Sätze aufschreien. Alles hat Yahweh nach und zu seiner Absicht gemacht. Ich frage noch einmal, auch die Unheilsgeschichte? Dankeschön. Auch die Unheilsgeschichte, auch die Umwege? Natürlich ist das nicht sein Wohlgefallen. Aber wenn wir unbedingt mit dem Kopf durch die Wand wollen, unsere Eigenwilligkeit, dann sagt Gott, gut, geh nur. Ich erreiche dich schon. Etwa auch der Schmied, das Feuer, die Finsternis, das Gericht. Siehe, ich habe den Schmied geschaffen, Jesaja 54, der das Kohlenfeuer anbläst und die Waffe hervorbringt, zu seinem Handwerk gemäß. Und ich habe den Verderber geschaffen, um zu zerstören. Das braucht er. Um Menschen, die in großer Eigenwilligkeit immer Gott spielen wollen, sie auf die Knie zu bringen. Dazu ist der Verderber da. Ich mache das Licht und auch die Finsternis. Den Frieden schaffe ich und das Unglück. Ich bin es, der dieses alles sieht, zulässt, alles wirkt. Oder geschieht auch ein Unglück in der Stadt und Yahweh hätte es nicht bewirkt und getan, da können wir sagen, hier, das ist super, ist das. Aber wenn es uns betrifft, wird es ganz eng. Und viele Geschwister hat es ja auch schon betroffen. Schwere Unglücke. Und wir können nicht jede Situation beantworten und bewerten. Nein, können wir nicht. Er lässt einen großen Sturm kommen. Ach, er ist ja so friedevoll. Warum denn nicht? Und so. Er lässt einen Sturm kommen. Und er vermag auch den Sturm zur Stille, in Ruhe zu verwandeln. Kommt, schaue die Großtaten Jahwes. Großtaten, der solche Verheerungen, solch Entsetzen und Zerstören angerichtet hat auf Erden. Sind das die Großtaten? Und mein Zorn soll sich vollenden. Und mein Grimm werde an ihnen sich stillen. Ich werde Rache nehmen. Und wenn ich meinen Grimm an ihnen vollendet habe, so werden sie wissen, wenn das Ich zerbrochen ist, die Eigenwilligkeit, dass ich Jahwe bin. In meinem Eifer habe ich geredet. Offenbarung 17. Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben. Liebe Geschwister, das ist ja diese letzte, ich nenne das nicht antichristlich, weil es nicht stimmt, die letzte Rebellion, Völkerrebellion, politische Rebellion. Sie werden auf einmal alle eine Meinung haben. Die streiten sich ja, die EU und alles Mögliche sind noch lange noch nicht dort, wo es eigentlich hier beschrieben wird. Sie werden eine Meinung haben, Gott hat es ihnen ins Herz gegeben. Überall, alles überknickt. Da heißt es, er hat es ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen und ihr Reich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sein werden. Wir dürfen uns diese Zeugnis in unser Herzen lebendig werden. Wir dürfen sie hinein verwurzeln lassen, dass auch keine Lebenssituation uns erreichen kann, wo wir allein gelassen sind, wo eine tiefe Gewissheit und Freude uns erfüllt, dass unser Vater im Himmel alles vermag und kein Vorhaben ihm verwehrt werden kann. Wer hat es gesagt? Das hat er Hiob gesagt in seiner Batsche dann, wo er raus war. Nun weiß ich endlich, dass du das Vermögen hast über alles und dir nichts mehr verwehrt werden kann. Ohne ein Verständnis darüber zu erlangen, was die Absicht Gottes, der Beweggrund und die Planung einer Schöpfung, deren Erhalt und lichtvolle Verklärung alles Erschaffenen ist, kann die Unheilsgeschichte nicht beantwortet werden. Ohne die Heilsgeschichte, sagen wir, die Rettungsaktion Gottes und das, was heute unter der Absicht und dem Plan Gottes und Vorsatz Gottes geschieht, nämlich eine Ekklesia, eine Gemeinde für den Christus herauszustellen, ist eine Gott wohlgefällige Verkündigung nicht möglich. Ich schränke sehr ein. Wisst ihr, gepredigt wird schon und das sehr zahlreich, aber meistens in der Selbstwohlgefälligkeit und ohne Gotteserkenntnis. Er hat alles zu seiner Absicht. Ihr werdet den Satz nicht wieder vergessen. Er wird sich tief einprägen. Wenn es Krisen gibt, wenn es Krisen gibt, wo uns wenig Zeit bleibt zum Luft holen. Alles zu seiner Absicht, nach seinem Willensschluss gemacht. Jetzt frage ich auch den bösen Äon, in dem wir leben. Konnte er denn nicht anders machen? Ist er nicht verantwortlich für diese böse Zeit, wo alles durcheinander geschoben wird, alles im Widerspruch lebt und wird mit drin? Wir sind mit drin. Aber wir sollen uns nicht unterstellen in diesem Schema, sondern Paulus sagt, wir sind Herausgerettete von diesem Denkschema, alles zeitlich einzuordnen. Und was nicht vor Augen zählt oder was vor Augen etwas bedeutet, das zählt auch nichts. Und in die vielen, ja, das habe ich schon mal gesagt, Äon, da sind sehr viele junge Leute da, ja, wir hatten gesagt, Äon, das hat mit Zeit zu tun. Und weil das um viele, viele Jahre, Hunderte, Jahrtausende geht, schreibt die Bibel eben in Zusammenfassung Äon, so ist das so. Ja. Und die Übersetzung schreibt Welt, steht aber nicht da. Lernen wir doch einmal, das, was der Heilige Geist in unsere Bibel hat, hineinschreiben lassen. Warum drehen wir alles um? Ja, also, unter den vielen Äonen, die durch den Sohn erschaffen wurden, kennen wir einen, nur einen, der als böse beschrieben wird. Ich frage nochmal, weshalb böse? Hinterfragen, bitte, nicht gleich böse Äon, böse Äon, weshalb böse?
Weil Satan der Gott dieses Äons ist.
weil Satan, der Gegensteller, der Widerwürger, der Allerhöchste, ihn zum Gott über diesen Äon gesetzt hat. Da war manche, was soll denn dieser Unsinn? Ich denke, da ist so gütig für diese Welt. Nein, die Welt lebt in ihrer Freieigenwilligkeit ein Programm, wo er sie selbst überlässt. Und aus dieser Eigenwilligkeit, Boshaftigkeit zerbricht das ganze Geschöpf. Es gibt keinen anderen Weg. Für Gott ist das so, für uns ist es ein Umweg. Und deshalb ist er böse. Und dieser bestimmte Zeitlauf umfasst mit Sicherheit mehr als 6000 Jahre. Wir könnten schlussfolgern, dass es neben diesem bösen Äon andere Äonen gegeben hat und geben wird, die nicht böse sind. Manchmal hat man den Eindruck, weil wir ja Kinder unserer Zeit sind und die falschen Traditionen sich wie Schablonen und Fesseln um uns legen, die Meinung vorherrscht, dass unserem Gott selten etwas gelingt. Da könnt ihr mal aufzählen. Auch die vielen Gebete, die wir nach oben gerufen und geschrien haben. Keine Antwort. Eine Antwort. Wie viele zweifeln und fast verzweifeln. Ihr dürft mal Telefongespräche mithören. Wie lange es die Urschöpfung und die dazugehörigen Äonen gegeben haben mag, wissen wir nicht. Jedenfalls gab es einen gigantischen Zusammenbruch dieser licht- und glanzvollen Welt, Kosmos. Es war ein Chaos, inhaltlos, leer und voller Verwirrung. So wie wir es in 1. Mose lesen. Und die Erde wurde ein Chaos. Und dann brütete der Geist Gottes oder schwebte oder vibrierte er über diesen katastrophalen Verwüstungen. Und was war das Ergebnis dieser Tätigkeit des Geistes ganz am Anfang? Was war das Ergebnis? Unser heutiger Kosmos, in dem wir leben. Denn Gott sprach ja dann hinein, es werde, und er schied dann alles voneinander. Ja, es war ein Werk der Wiederherstellung, der Restaurierung. Und mit einem sehr guten Ergebnis. Wir sind hier noch da. Ein Ergebnis. Ist doch alles gut geworden. Aber nicht herrlich. Nein. Ja, obwohl das Territorium Erde weiterhin unter der Autorität Satans und seiner Fürstlichkeit stand, nahm der Allerhöchste für sich ein kleines Stück Land, den Garten Eden, später als Eretz Israel, als Reservoir in Beschlag. Alles andere ist Territorium, auch Neudorf. Stehen wir? Und das Erzgebirge insgesamt. Bei euch mag es in Württemberg etwas fremder aussehen, aber da herrschen die gleichen Geister. Ja. Und dort gab er dem Adam und Eva Gott dem Adam und Eva seinen Platz. Vielleicht 1000 Jahre, einen ganzen Gottestag, waren sie dort ganz glückselig beieinander. Und dann der Einbruch der Sünde über Eva und die Ausweisung aus dem Garten. Und nicht lange danach gab es den Brudermord. So pflanzte sich der Ungehorsam, die Sünde und das Verderben lawinenartig Generation um Generation aus einer milliardenfachen Vervielfältigung dieser bösen teuflischen Frucht. Wird das ein Ende haben? Wird das ein Ende haben? Oder wird dieser satanische Same auch noch von Ewigkeit zu Ewigkeit im Feuersee sanktioniert und weiter bestehen? Und Gott fluchen und ihm die Ehre rauben? Was denken wir denn, wenn wir einer solchen traditionsgemäßen Lehre nachhängen? Es geht hier nicht um ein anderes Schriftverständnis. Überhaupt nicht. Alles zu seiner Absicht. Wäre ein solch schrecklicher, nicht zu Ende denkender Ausgang auch zu seiner Absicht? Frag ihn mal. An dieser Stelle könnte man ja eigentlich sich heilen lassen und Abstand nehmen von einer solch teuflischen und gotteslästerlichen Lehre, weil sie von der Theologie und vielen Gelehrten und einfachen Leuten vertreten wird. Ein himmelschreiender Widerspruch. Natürlich, wenn man davon nichts sagt, da kann man über 100 Jahre in allen möglichen Gemeinden sich aufhalten. Geht wirklich unserem Gott das meiste seiner Willensentschlüsse daneben, weil das Geschöpf mit seinen eigenen Willen ihm die Rechnung völlig verderben könnte? Kann man denn den Vers in Römer 9 überhaupt anders auslegen und verstehen? Römer 9, 9, denn wer, er ruft jetzt auf, wer kann Gottes Absicht widerstehen? Wer kann auf die Dauer seinem Willen Widerstand leisten? Da ruft die ganze Christenheit der Mensch, der nicht gerettet werden will. Obwohl hier im Text der Pharao mit seinen widerspenstigen Programmen aufgeführt wird und wie dieser Rebell dann mit all seinem Heer elendiglich im Wasser säuft, wissen wir doch. Ja. Zeigt uns jedoch einen ganz anderen Tatbestand. Und wir könnten auch Nebukadnezar nennen. Dieser stolze, hochmütige Fratz. Er spazierte auf seiner erbauten Babel herum und wusste nicht, dass Gott schon längst nach seiner Krone gegriffen hatte. Und dann kam ein langes Gericht. Und da lesen wir, bis am Ende der Tage. Bis er am Ende der Tage er zerbrochen wird und niedergebeugt zu einem aufregenden Bekenntnis kommt. Am Ende der Tage, wo ist das? Wenn es keine Nacht mehr gibt, liebe Geschwister. Das sind die Ende der Tage. Da gibt es nur noch Tag. Ich habe lange Zeit den Bibeltext gekannt, ich habe auch nicht geglaubt, dass das daneben. Ich habe gedacht, der Daniel hat es geschrieben. Nein, Nebukadnezar. Am Ende der Tage kommt dieser Rebell, ein Abbild für Finsternis. Und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, mein Augen zum Himmel. Und mein Verstand kam mir wieder. Und was macht er da? Aus dieser Gerichtshölle heraus. Und ich pries den Höchsten und rühmte und verherrlichte den durch alle Äonen Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Königreich von Generation zu Generation währt. Und alle Bewohner der Erde werden, die werden wie nichts geachtet. Und nach seinem Willen tut er, nach seiner Absicht verfährt er mit dem Heere der Himmel, und mit den Bewohnern der Erde. Und da ist gar niemand. Nein, es ist wirklich niemand. Warum lassen die Menschen denn so viel übrig? Ich verstehe das nicht. Versteht ihr das? Da ist niemand, der seine Hand wehren kann und zu ihm sagen, was machst du eigentlich? Wer sind denn die Heere des Himmels? Der Himmel und all ihr Heer, Milliarden mal Milliarden. Ihre Zahl ist viel größer als die der Menschen in allen Generationen. Dafür haben wir sowieso keinen Blick, weil eigentlich die Gläubigkeit sich nur mit uns beschäftigt. Gott hat nicht nur eine Erde geschaffen, sondern auch Himmel, bewohnbar mit Geistlichkeiten und Energien und Kräften und Territorien. Wir sehen nur die lichtvollen Punkte der Sonnen, aber nicht die Planeten. Du Menschlein aus Ton, sprichst zum Töpfer. Weshalb hast du dies und jenes gemacht? Hast du denn nicht vergessen, dass ich Autorität besitze, aus derselben Tonmasse unterschiedliche Gefäße zu formen? Schwierig. Was aus den Eidschwüren und garantievollen Verheißungen und Zusagen Gottes auf ihre Erfüllung hin wird, das interessiert doch kaum eines. Sonst hätte man mal Interesse und würde sich sagen, du, das interessiert mich. Wie wird denn das enden? Wie wird das ausgehen? Kaum einer. Und von der jungen Generation, die haben sich fast alle von der Heilsgeschichte. Heilsgeschichte ist das Denken der Rettungsaktion in der Geschichte fast verabschiedet. Die sind mit sich selbst beschäftigt. Gedanken denken in seinem geschriebenen Wort. Ja. Die Hauptsache, der geschöpfliche Wille bleibt unangetastet. Noch einmal, was sind das für philosophische Fantasien, die millionenfach geschluckt werden? Warum passt sich die Verkündigung solcher geistlosen Schwätzer an? Und wo ist man noch bereit, das Evangelium der Herrlichkeit, die Schmach des Christus, zu tragen? Sind wir es in unserem kleinen Bezirk, in unserem Lebensraum? Wir werden danach gefragt werden, was aus dem uns anvertrauten und unerschöpflichen Reichtum des Christus Geheimnis geworden ist. All das, was vor allen Äonen und Schöpfungen des Universums als göttlicher Vorsatz vorlag, all seine Absicht und sein Plan, der festgelegt war, findet dann später im Zeitablauf seine Erfüllung. Zusammenfassend, die Erschaffung der Äonen, der Materie und des Raumes sind nur erfolgt, um einen Schauplatz für seinem unbegrenzten und seinem alles durchdringenden Liebesvermögen wegen. Nicht bis ins kleinste Detail hinein. Oder anders formuliert, bevor nicht alles bis ins kleinste Detail hinein bekannt, geplant, durchgerechnet, bilanziert und finanziert war, gab es keine Schöpfung. Die unüberbietbare Größe und Herrlichkeit, die nicht versiegbaren Kräfte seiner Gottesliebe, macht eine Schöpfung erforderlich, um in ihr darstellen und ausführen zu können, was er alles vermag. In seiner geheimnisvollen Einsamkeit aus sich selbst heraus eins, zwei zu werden. Er konnte es nicht ertragen. Es war für ihn unerträglich, sich nicht mitteilen und vervielfältigen zu können. Und deshalb war der Bau einer Schöpfung zwingend und sie wurde seiner selbst, seines Willens wegen und zu seiner Absicht gemacht. Wenn deshalb das geschaffene All am Zielpunkt angelangt sein wird, ist alles zeugungsmäßig, wesensmäßig verändert und neu gemacht worden und besitzt die gleiche Wesensherrlichkeit wie der Allerhöchste. Wer weniger als Evangelium bezeugt, hat den Pulsschlag der Liebe Gottes nicht erkannt, sondern wird zum Verräter des göttlichen Vorsatzes, seines Willens, seiner Gedanken und Absichten. Es muss nichts korrigiert, restauriert, hinzugefügt, angebaut oder bedauert werden, wenn wir nur einmal an die Gerichtsstätten des zweiten Todes des Feuersees mit all den Milliarden Bewohnern daran denken. Manchmal gewinnt man den Eindruck, bei den vielen Auslegungen des Wortes, als würde Gott der Unheilsgeschichte immer hinterherlaufen. Nach jeder Aktion oder dem Einbruch der Sünde erfolgt wieder eine Reaktion Gottes. Zum Beispiel mit Gericht oder dem Kreuz. Da müssen wir halt unseren Sohn opfern am Kreuz, immer wieder hinterher. Und sühne Tod seines Sohnes. Liebe Geschwister, er schaut nie hinterher, sondern er blickt alle Zeitläufe und deren Inhalte in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf einmal. Bei ihm gibt es kein Werden, kein Nachhererkennen, weil er außerhalb der Zeit alles geordnet, bestimmt und festgelegt hat. In diesem Zeitrahmen der Äonen hat die Geschichte und vor allem die Unheilsgeschichte ihren Platz. Hier darf und kann das Geschöpf in seiner Eigenwilligkeit Raum haben. Und jeden Ungehorsam leben und frönen. Das ist die Ebene der Verantwortlichkeit und Gerichtsbarkeit. Im Plane Gottes ist nicht das Sündenmaß jedes einzelne Geschöpfe zuvor bestimmt, sondern zuvor bestimmt ist das alles überfließende Gnadenmaß und die Erbauung und Erbarmungen Gottes, die über jedes Sündenmaß triumphieren wird. Zusammenfassend noch ein paar Gedanken. Manchmal hören wir den Ausdruck, es zählt nur, was und wie es im Worte Gottes geschrieben steht. Und dabei sieht man ja gar nicht, wie man Aussagen der Schrift nach der subjektiven, also der Ich hinbezogenen Seite und Einstellung und den vorgefertigten Denkstrukturen im Kopf und Herzen den Text interpretiert und auslegt. Als Gott sich für den Bau der Schöpfung entschlossen hatte, sah er nicht nur die Baugrube und das fertige gestellte Bauwerk, sprich die Himmel und die Erde, sondern und vor allem den Abschluss, die Vollendung. Die Frage, die wir jetzt uns stellen dürfen müssen, ist die, was ist die Zielschöpfung dieser Schöpfung und was ist die Absicht, ein solches gigantisches Bauwerk überhaupt ins Dasein zu stellen. Es mögen ja am Anfang mit Adam und Eva wenigstens 1000 Jahre paradiesische Zustände in Eden geherrscht haben, aber danach ging es über Mord und Totschlag bis in unsere Zeit hinein, diabolisch zu Milliarden mal Milliarden seiner Geschöpfe, ewig und für immer landen im Feuersee. Und wenn jetzt einer aufstehen würde und behauptete, dass das der Sinn und Zweck der Schöpfung gewesen wäre und dass das Geschöpf ja selbst schuld an diesem entsetzlichen Zustand sei, der bete um erleuchtete Augen des Herzens. Wir haben festgestellt, und damit schließe ich, dass bei Gott keine Zeit abläuft, weil er alles, was in der Geschichte existenziell einen Anfang nahm, vor sich hatte. Und deshalb ist die Herrlichkeit und das Verderben, ist die Unheilsgeschichte und die Heilsgeschichte ein Teil seines vorgefertigten Planes. Lassen wir uns bitte nicht erschüttern, auch von Gerichten, die wir vielleicht noch durch und erleben werden. Für unseren großen Schöpfer Gott und Vater im Himmel können solche Unterstellungen oft von Seiten der Christlichkeit nicht zutreffen. Wir sollten uns gegenseitig zusprechen, ermutigen und unsere Herzen damit erfüllen lassen. Von diesem Reichtum des uns geschenkten Evangeliums und die Vorsätze Gottes und seiner allumfassenden Liebesabsichten mit dem, was er erschaffen hat. Und wir schließen ab mit einem bewegenden Gebet eines Mitarbeiters des Apostel Paulus. Es grüßt euch Epaphras, einer von euch. Kann das sein, dass vor einer Versammlung einer da ist, der herausragt? Das sind nicht sehr viele, aber der war's, der war was. Einer der euren, ein Sklave Christi, der allezeit in den Gebeten für euch kämpft und damit ihr vollkommen und völlig gewiss bestehen möget in allem, was der Wille und die Absicht Gottes sei. Merken wir, wie wir weggezogen werden von den oft für uns großen Problemen und Anliegen und in einer Stunde lernen, uns ausrichten zu lassen nach dem, was vor ihm zählt. Auch die dunklen Tage. Ich werde gerade noch erinnert an David, als er auf der Flucht war. Wisst ihr davon? Da kam einer und warf ihn mit Steinen. Hat jemals einer nach uns mit Steinen gerufen? Hat jemals uns verflucht? Er fluchte. Was war die Antwort? Den bringe ich um. Als König konnte er es. Nein. Was war die Antwort? Wenn es Jahwe ihm geheißen hat, dann trage ich es. Liebe Geschwister, wir gehen mit einem großen Vermächtnis hier von Neudorf weg. Unsere Herzen sind ausgerichtet auf ihn, der das Sagen hat und der die Treue besitzt, uns auch hindurch zu bringen und hinüberzuführen an das Ziel unserer Bestimmung. Werden wir unentwegt dessen im Vertrauen, was er uns geschenkt hat. Und wir werden uns freuen, dass er das angefangene Werk wirklich mit großer Herrlichkeit vollenden wird. Wir beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, habe herzlichen Dank, dass du uns heute Abend wieder und ganz neu dein Gottes- und Vaterherz geöffnet hast und wir durften hineinschauen. Du lässt uns einen Blick tun, der über alles menschliche und irdische Verstehen hinausgeht. Kein Engel war und ist gewürdigt, die Liebesglut deiner Barmherzigkeit erkennen zu können. Was mag dich veranlasst haben, die Letzten und die Ungeeignetesten unter allen Geschöpfen, solch einen Glanz an Herrlichkeit als Besitz zu schenken und in ihren Herzen bekannt werden zu lassen? Wir bleiben manchmal starr vor Erstaunen, weil deine Gedanken unser Herz und Leben derart erfüllen, dass wir nur dir ganz allein gehören wollen. Wir danken dir noch einmal von Herzen für diese gnadenvollen Tage und Stunden und Begegnungen. Wir können das gar nicht alles behalten, aber du kannst dein gesprochenes, in unser Herz gesprochenes Wort versiegeln, damit wir, wenn es nötig ist, wir es auch zur Hand haben. Schenke uns diese Beschäftigung auch im Alltag vielmehr manchmal von uns weg, hinein in das, was du über uns und über eine ganze Schöpfung gedacht hast, als deine Absicht, die unter allen Umständen erfüllt und vollendet wird. Wir heben unsere Herzen zu dir empor und danken dir, dass du nicht nur mit uns bist, sondern dass du in uns dieses wunderbare Leben umgibst mit deiner Liebesfülle, bis alles verklärt vor dir im Ziele stehen wird. Hab Dank. Amen.
Amen. Dieses wunderbare Evangelium, liebe Geschwister, liebe ich so sehr. Und es ist nichts, was wir als eine Randnotiz unseres Lehrgebäudes hätten und wo wir mal drüber reden können oder mal nicht, sondern das ist die Grundlage alles dessen, was wir an Hoffnung, an Glauben in unserem Herzen tragen dürfen und was unseren Vater und seine Liebe erkennen lässt. Und deswegen wollen wir davon reden, so oft und so viel wir können, weil es ihn verherrlicht und weil es seine Liebe verherrlicht. Weil das ist der Vater und das ist seine Liebe und nichts anderes. Singen wir 537, 1 bis 3, 5, 3, 7.